Sportfreunde, heute entführe ich euch in die Niederlande. Denn dort arbeitet mein heutiger Gast, Robin Peter, als Fußballtrainer. Robin spricht über seinen Weg zum Fußballtrainer und wie es ihn nach Den Haag verschlug. Außerdem sprechen wir über die Fan- und Derby-Kultur in den Niederlanden. Und ihr dürft gespannt sein, welche andere Fußballtrainer er aufzählt, als es um seine Vorbilder geht. Und ihr dürft euch freuen auf viele Erinnerungen aus seiner Trainerzeit, die er mit uns teilt. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportsfreunde.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Robin, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr cool, dass du dir Zeit nimmst, dir ein bisschen über dich und deinen beruflichen Weg, deine Leidenschaft zu quatschen. Du bist Fußballtrainer, bist jetzt in den Niederlanden aktiv. Wie bist du ursprünglich zum Fußball überhaupt gekommen? Was hat dich da gepackt an dieser Sportart?
Hallo erstmal, schön, dass es klappt. Ich habe wie die meisten jungen Fußball gespielt, sehr, sehr früh in meiner Freizeit, viel auf dem Bolzplatz gewesen, dann im Verein. Ja, und so war ich eben schon in sehr, sehr jungen Jahren mit großer Begeisterung am Ball und das hat sich dann ja bis heute fortgesetzt, würde ich sagen.
Und was ist es, was dich am Fußball an sich so begeistert hat bis heute? Ist es so die Gemeinschaft? Ist es das also viel zusammenbringt oder ist es das Spiel selber oder was ist es?
Bisschen unterschiedlich als, ich glaube, als Kind war es mehr so die Freude am Spiel und irgendwie sich austoben, mit Freunden Zeit zu verbringen, dann auch fortschreitend so dass der Erfolgshunger, Tore schießen zu wollen, erfolgreich als Team sein zu wollen, was gewinnen zu wollen. Gab es ja viele oder einige Idole auch in meiner jungen Zeit, damals Ronaldo beispielsweise. Mit der Zeit in der brasilianischen Nationalmannschaft und bei Barcelona und so, das war schon, ja, wie wir heute auch, einfach was, wo viele, viele Jungs nachgeeifert haben, ich auch, und bei weitem nicht so gut und deswegen dann auch irgendwann in Verbindung mit einer Verletzung, ja, früh Trainer geworden und dann, ja, ist ja nicht mehr so sehr, ist ja schon noch ein Team, aber die Rolle ist ja schon anders. Man ist ja nicht mehr ein Spieler in der Mannschaft, sondern man hat ja ein bisschen mehr Verantwortung. Und da macht es halt viel Spaß, immer wieder Pläne zu schmieden, Matchpläne zu gestalten, eine Mannschaft zu trainieren, Prinzipien zu implementieren und dann ja auch immer wieder so zu schauen, was kommt raus. Und wenn das erfolgreich ist, dann macht es natürlich besonders viel Spaß. Und wenn es nicht so erfolgreich ist, dann ist immer wieder auch Anreiz, um Dinge zu verändern, zu verbessern, in welchem Bereich auch immer.
Du hast als Spieler die Vorbilder Ronaldo genannt. Hattest du das auch als Pendant dann irgendwann als Trainer so Vorbilder?
Also schon Trainer, die ich irgendwie, oder Mannschaften, die in einer Art und Weise gespielt haben, die ich cool fand, aber das war auch gemischt. Also ich fand damals BVB mit Jürgen Klopp sehr spannend. Ich fand auch die Mannschaften, die Pep Guardiola trainiert hat, cool. Es ist aber auch so, dass Atalanta Bergamo kürzlich jetzt ganz interessanten Job macht und oder gemacht hat auch. Ich fand auch Leverkusen toll unter Alonso. Also sehr verschieden. Gibt's viele. Natürlich auch, als ich in Leipzig war, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick. Auch sehr, sehr attraktiven Spielstil gezeigt, auch erfolgreich gewesen. Also da ist eine große Bandbreite da, wo ich so als interessierter Trainer draufschau, welche Art und Weise des Spiels finde ich irgendwie attraktiv, ästhetisch, was entspricht mir. Genau, deswegen bin ich da immer gespannt, was so die Entwicklungen zeigen und wer da gerade am Drücker ist.
Ja. Du hast jetzt ganz verschiedene Trainer aufgezählt, mit verschiedenen Spielstilen berühmt oder bekannt geworden. Unter welchem Trainer, den du vielleicht hattest, ob jetzt als Teil des Trainerteams oder als Spieler, hast du am meisten mitgenommen, wo du dir dann auch für die Trainer da sein, ein bisschen was mitgenommen hast, so von der, vielleicht von der Taktik oder von der Ausstrahlung oder sonstige Dinge?
Naja, also meine Spielweise ist schon zu einem gewissen Teil, glaube ich, sehr von der Tätigkeit von Ralf Rangnick in Leipzig geprägt. Also Pressing gegen Pressing. Ich war ja da für über 12 Jahre Nachwuchstrainer. Das heißt, da bin ich sehr intensiv mit in Berührung gekommen. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen meine Leidenschaft für auch Ballbesitz und Chancen aus Ballbesitz zu entwickeln, Spielkontrolle zu haben. Das war dann tendenziell wahrscheinlich eher dann beim Julian Nagelsmann mehr ausgeprägt und auch so mein breites Interesse an Mannschaften, die da einfach sehr gut drin sind, weil ich halt Lust drauf habe und hatte ja einfach in möglichst allen Spielphasen so mein Ideal abzubilden. Und das ist sehr intensives Pressing, sehr hohes Pressing, sehr intensives Gegenpressing und auf der anderen Seite aber auch im Spiel mit Ball eine große Variabilität zu haben. Das heißt, zum einen schon vertikal zu spielen, wenn es auch wirklich also möglich ist und fast schon notwendig ist, aber auf der anderen Seite auch sehr gut zu sein in Ballbesitzphasen, die zu nutzen, auch um zu erholen, weil ich halt der Überzeugung bin, dass die hohe Intensität im Pressing und Gegenpressing auch eine gewisse Regenerationszeit bedarf im Spiel, wenn man es über die ganze Spieldauer, was das Ziel ist, eben umsetzen möchte. Und da brauchst du eine hohe Resistenz, eine hohe Qualität, eben auch unter Druck im Ballbesitz zu bleiben. Und das ist eben auch sehr wichtig für die Mannschaften, die unter mir spielen. Das ist so ein Ideal. Und dem eifere ich eben nach.
Du hast gesagt, du hast als Ralf Rangnick in Leipzig war, hast du den Nachwuchs da oder warst im Nachwuchs von Leipzig. Wie ist das mit den Nachwuchs, mit so jungen Talenten, jungen Leuten in so einem Verein, der ja auch einen gewissen Ansatz hat, beziehungsweise auch was erreichen will, dann da diese Leute da ranzuführen, mit denen zu arbeiten, zu trainieren?
Wie es grundsätzlich ist, mit jungen Spielern zu arbeiten?
Genau, also ist das ein großer Unterschied? Merkst du, dass das ein großer Unterschied zu dem jetzt ist, wenn du jetzt der Cheftrainer eines Profivereins bist, als damals in der Jugend? Oder nimmt sich das nicht viel im Prinzip für dich?
Kommt drauf an. Also ich habe ja wirklich in der U12, U13, U14 angefangen. Das ist natürlich schon anders. U17, U19 ist dann jetzt auch noch ein Unterschied, aber jetzt keine Riesenwelt, finde ich, aus meiner Sicht zum Profibereich. Aber es liegt auch immer ein bisschen dran, wie man, glaube ich, eine Mannschaft führt und wie man arbeitet. Meine Trainingsarbeit ist fast identisch. Also da gibt es jetzt keine Riesenunterschiede zu der U17 und U19-Zeit, würde ich sagen. Von daher ist es nicht besonders verschieden, weil die inhaltlichen Dinge wie Videoauswertung, Trainingsvorbereitung, Trainingsauswertung, Individualvideo, Trainingsdurchführung im Grunde genommen ja ähnliche Dinge beinhaltet. Und deswegen nimmt sich das nicht so viel. Ja, jetzt die Qualität ist natürlich höher. Die Ausführung ist dann häufig ein bisschen besser und kann schneller adaptiert werden bei manchen Dingen. Aber ja, drumherum sind da halt andere Themen. Man trainiert halt mehr vormittags als nachmittags, weil keiner mehr zur Schule. Wenige gehen schon auch ein paar zur Schule jetzt, aber die wenigsten zur Schule gehen und eigentlich alle Profis sind. Das ist anders, die Rahmenbedingungen sind anders als so ein paar andere Dinge, weil die Struktur anders ist. Das heißt, es gibt, wie jetzt bei mir, halt ein Spieler, der ist 35 und dann noch zwei, die sind Ende 20. Der Rest ist halt trotzdem auch ziemlich jung, aber es gibt trotzdem dann schon eine gewisse Hierarchie in der Gruppe. Die hat man jetzt auch in der U19 und U17, aber nicht so in der Ausprägung, weil natürlich alle fast gleich alt sind.
Du hast gesagt, du bist jetzt, du bist jetzt in Den Haag, in Niederlanden. Wie bist du diesen Weg gegangen, diesen Trainerweg? Du warst vorher in Belgien bei Cercle Brugge angestellt, jetzt bei Den Haag. Wie ist dein Weg, nachdem du in der Jugendabteilung von Leipzig warst, weitergegangen?
Ja, da war ich zuerst der Cheftrainer bei FCM, auch in der zweiten Liga in Holland. Genau, da war ich im Sommer angefangen mit Vorbereitungen etc. pp. Da war ich bis Ende Januar diesen Jahres. Mhm. Genau. Das hat mich sehr gut gepasst dann für beide Seiten. War aber alles gut, alles in Ordnung. Eine richtige Entscheidung. Und dann bin ich nach Cercle Brugge. Genau, so richtig gesagt. Ja, das war so, dass ich jetzt nicht unbedingt vor Sommer tätig sein wollte, aber es hat sich dann ergeben und da wurde sich auch ja, einfach gut ausgetauscht. War eine sehr interessante Zeit, weil ich seit längerem dann auch kein Co-Trainer war. Ich war beim Co-Trainer beim Sebastian Hoeneß und beim Basti Kegel. Aber das ist auch schon, glaube ich, 10 Jahre her. Und dann war ich immer Cheftrainer und dann war das einfach eine spannende Aufgabe, auch turbulent, weil es ging um Abstieg, den wir dann aber, oder den Klassenerhalt, den wir dann gemeistert haben. Und ich hatte auch einige Cheftrainer in einer sehr kurzen Zeit. Das war auch wirklich ereignisreich. Und ja, dann war für mich aber auch deutlich geworden, dass auch die Möglichkeit dann mit Ado Den Haag wirklich einen großen, richtig großen holländischen Verein trainieren zu können, mit großen Ambitionen und guten Möglichkeiten, das ergreifen möchte. Und dann haben wir uns da verständigt und es hat gut gepasst. Und ja, hat sich bis jetzt auch sehr gelohnt und bewahrheitet, dass dort die Herangehensweisen und die Ziele sehr deckungsgleich sind. Und es läuft sehr gut, bin sehr zufrieden und glücklich mit der Entscheidung.
Das freut mich sehr, dass du jetzt da sozusagen vielleicht dein Trainerglück jetzt gefunden hast in Den Haag. Was macht für dich den holländischen Fußball aus, beziehungsweise vielleicht auch anders zum belgischen, beziehungsweise auch zum deutschen Fußball, wo du vielleicht dich auch ein bisschen anpassen musst oder was adaptieren willst?
Ja, ich bin ja eher da, dass sich nicht angepasst wird. Ja. Einen Unterschied machen. Also, das ist auch ein Grund, glaube ich, weil die beiden holländischen Profiligen jetzt schon von der Intensität her im Vergleich im europäischen Maßstab jetzt nicht die Spitzenreiter sind. Schon Mannschaften großteils dabei, die spielerische Ansätze haben, die versuchen, spielerische Lösungen zu finden, die auch in der zweiten Liga schon auch überdurchschnittlich viel junge Spieler auf den Platz bringen und ausbilden. Und das auch mit einer Idee und Überzeugung in einem großen Teil und da auch Niederlagen und Fehler in Kauf nehmen, glaube ich. Was man sagen muss, was ja auch, wenn man jetzt die holländische Nachwuchsarbeit anschaut, bei der Anwohnerzahl auch gut funktioniert. Also, sie haben ja schon viele, viele Top-Jungs. Im belgischen Fußball ist die Struktur ja ein bisschen anders. Viele Investoren, bisschen mehr Geld, würde ich sagen, im Spiel. Und das kann ich sagen, auch vom Gefühl her. Und natürlich auch durch die Regelungen von Europäern und Nicht-Europäern ein bisschen andere Struktur. Mehr Nicht-Europäer, große Füße. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, nach der Premier League ist so die Ligue 1 und auch die belgische erste Liga mit die physischste. Mhm. Also schon eine andere Art von Fußball in Deutschland, wenn man es jetzt vergleicht, zweite holländische Liga mit der zweiten deutschen Bundesliga oder dritten deutschen Bundesliga, dann ja, es ist so eine Mischung, glaube ich. Also wirtschaftlich gesehen ist die zweite Bundesliga natürlich deutlich stärker und auch größer mit den Clubs, andere Möglichkeiten. Dritte Liga deutlich mehr fehlervermeidungsbehaftet, würde ich mal sagen. Also langer Ball, zweiter Ball, Standards, Misserfolg vermeiden. Es gibt schon noch ein paar Mannschaften, die dort auch risikobereit, mutig spielen und auch das in der Kaderstruktur auch teilweise erkennbar ist. Aber es gibt auch viele Mannschaften, die es jetzt nicht so machen, würde ich mal sagen. Und es ist wahrscheinlich dann hier in der zweiten Liga schon ein bisschen anders. Also auch dem geschuldet, kannst du zeitlich absteigen. Das ist ein großer Vorteil für alle, die auch einen Spielerentwicklungsgedanke haben. Natürlich auch das Nutzen, um ja Spieler auf den Platz zu bringen, wieder einen Gewinn bringt, zu verkaufen. Und trotzdem geht es ja um Aufstieg. Also es ist dann jetzt nicht so, dass es um nichts geht, sondern das ist dann der andere Wettkampf, der wird dann mehr nach oben geführt. Und das haben wir in den klassischen Ligen, wie wir sie kennen, dann halt nach unten. Das gibt es ja bei uns nicht. Aber das sind mal so die Dinge, die mir zuerst einfallen.
Was hat dich am allermeisten begeistert und dich am Schluss dazu gebracht, dass du gesagt hast, ja, Den Haag ist meine nächste Station? Mit welchem Argument haben die Leute dich gepackt und gesagt, jetzt haben wir Robin als Trainer?
Ja, und es waren eigentlich mehrere Dinge. Also ich habe ja mal hier gespielt. Mhm. Mit Emmen und da war schon auffällig, als du ins Stadion gekommen bist, dass da ganz schön Alarm ist. Ja. Also es ist eine sehr, sehr große und auch heißblütige Fanszene. Ja, also ich habe mich ja auch so ein bisschen erkundigt vorher und es ist ja auch tatsächlich so, Den Haag auch mit der, ist ja eine internationale Stadt, auch mit der Größe so schon das Potenzial eines schlafenden Riesens hat in Holland und die Leute schon danach lächzen, wieder Eredivisie zu spielen. Also dieses ganze Potenzialumfeld, auch Thema Stadion, die Gegebenheiten sind echt super und dann auch mit dem Eigentümer dahinter, mit den entsprechenden Möglichkeiten, wirklich eine Idee, auch mittel- und langfristig da was zu gestalten. Das ist so halt einfach ja, vielversprechende Kombination. Und auch mit der Idee, auch wie das aussehen soll auf dem Platz. Also mit eine Art von Fußball, die erstmal als erfolgsversprechend in der Liga gesehen wird, aber auch für die Fans, für das Umfeld extrem entsprechend oder ansprechend ist. Mit sehr hohem Pressing, mit viel Intensität, mit wirklich Leidenschaft und auch spielerischer Unterhaltsamkeit. Das war so die Idee und das war natürlich froh, dass man mich damit in Verbindung gebracht hat. Und bin umso glücklicher, dass es bisher, mit erst 6 Spiele gespielt, eins weniger als die anderen, aber bisher läuft es ja für uns hervorragend in allen Aspekten. Insofern war es bisher, wie ich schon gesagt habe, also eine sehr gute Entscheidung, das zu machen für beide Seiten bisher. Ja.
Ich habe die Tabelle jetzt gerade nicht im Kopf, aber seid ihr noch ungeschlagen?
Wir sind ungeschlagen Erster aktuell, ja.
Ja, so kann es ja weitergehen.
Absolut.
Ja. Die niederländische Liga oder Ligen sind ja auch dafür bekannt, dass sie sehr heißblütige Derbys haben, also Rotterdam, Amsterdam zum Beispiel. Ajax gegen Feyenoord. Ist das bei Den Haag, gibt es das bei Den Haag als Pendant auch, dass ihr einen Gegner habt, wo er sagt, wenn die kommen, das ist Derby, dann brennt die Hütte?
Ja, also insgesamt ist es schon so, dass da, wo unsere Fans sind, das oft automatisch Derby-Charakter hat. Also wir durften auch, also Ajax und ADO ist das auch so ein Thema. Jetzt sind sie in derselben Liga. Wir haben jetzt bei Ajax 2 gespielt. Da waren von uns gar keine Fans erlaubt. So, da kann man sich schon vorstellen, warum. Und sonst ist es so, dass schon so umliegend auch Den Bosch beispielsweise schon Derby-Charakter hat und aufgrund der Nähe zu vielen Vereinen, weil die Wege ja kurz sind, dass jetzt keine ewig langen Fahrten sind und auch immer grundsätzlich ein paar Fans mitkommen können von allen Mannschaften. Und besonders bei den größeren Clubs bei uns, war jetzt, also Almere ist ja abgestiegen, beispielsweise, die jetzt bei uns waren, da ist dann schon auch im Auswärtsblock bei uns im Stadion ein bisschen was los. Und wenn wir auswärts sind, dann in der Regel sowieso, weil wir einfach eine sehr enthusiastische Anhängerschaft haben, die da besonders natürlich, wenn es jetzt gut läuft, auch sehr schnell sehr begeistert und noch mehr begeistert dann dabei sind, um uns zu unterstützen.
Mit welchen Fans könnte man das so in Deutschland vergleichen? Vielleicht mit Kaiserslautern, Dresden, so die Stimmung oder noch eine obendrauf?
Ja, ist ein bisschen, also von der Anzahl her ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Also das ist auch ein bisschen andere Struktur. Wir haben zwei große, also wir haben mehrere Fangruppen, aber zwei ist ziemlich große und die eine ist sehr ungewöhnlich, die eine ist auf der Gegengraden. Mhm. Also da haben wir auf der Gegengraden so die Hälfte komplett in schwarz und die Hälfte ist oberkörperfrei so im Schnitt und dann nochmal hinterm Tor, also zwei große. Das ist ein bisschen unüblich, glaube ich, das haben Leute ja nicht so und kenne ich zumindest nicht so. Das ist schon mal auffällig und schwer jetzt zu vergleichen, aber es ist schon, würde ich mal sagen, eine heißblütige, leidenschaftliche Fangruppierung oder Gruppierungen, die ja auch in der Vergangenheit das ab und zu mal ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Das ist mir jetzt auch bekannt, muss man sagen. Bisher gar nichts Negatives gewesen. Ich glaube, es gab einen Vorfall jetzt schon auch in Eindhoven auswärts, aber in Summe recht ruhig, was, sag mal, die Überschreitungen angeht. Aber das, was ich halt mitbekommen habe, im Stadion, ganz fantastisch. Also eigentlich 90 Minuten Vollgas.
Kannst du uns mal mitnehmen in dein erstes Heimspiel, wie das für dich als Trainer in Den Haag sich angefühlt hat, als du in dieses Stadion gekommen bist und wie das sich angefühlt hat oder wie die Atmosphäre war für dich da?
Ja, super. Also ich hatte ja eine recht kurze Vorbereitung, wir hatten nur 4 Wochen.
Oh, wirklich kurz.
Und hatten die zwei Testspiele zuvor, wir haben gegen Norwich zu Hause gespielt, 0-0, und dann Generalprobe gegen Olympiakos Piräus. 3-2 verloren, aber die haben eigentlich mit der Champions League-Mannschaft gespielt. Das war wirklich eine gelungene Generalprobe, und da waren auch schon ein paar Fans da, weiß nicht, 2.000, 3.000 vielleicht in Sommerferien. Und da haben wir aber schon mal gewusst, so nach den Tests, die Mannschaften, wir haben schon gespürt, dass wir schon ganz gut dabei sind. Und dann hatten wir das erste Spiel gleich gegen Willem II. Die sind abgestiegen als jetzt Topfavorit für einen Aufstieg, zumindest gewesen zu dem Zeitpunkt. Doppelten Marktwert von uns und auch Derby-Charakter, weil es jetzt nicht so weit weg ist von uns. Ja, es war sehr schönes Wetter. Wir waren sonntags Topspiel auch im TV, Sonntagnachmittag. Und ja, Stimmung hervorragend. Es war jetzt nicht ausverkauft, weil in den Sommerferien auch ein paar Leute noch im Urlaub waren, muss man sagen. Aber es war gut gefüllt, sehr voll, und das Spiel war natürlich fantastisch. Wir haben 5-1 gewonnen. Und alle Erwartungen eigentlich übertroffen in der Spielweise und auch im Resultat. Und insofern war das ein fantastischer Start.
Und aber ist dann durch so einen super Start, sind dann auch in der Mannschaft selber vielleicht schon die Ansprüche oder die gesagt, so jetzt rocken wir die Liga und marschieren durch, oder so, ja, okay, jetzt ruhig, das erste der ersten paar Spiele, jetzt müssen wir erstmal hier reinkommen. Wie war die Stimmung dann?
Stimmung war sehr gut, weil ja die Jungs auch merken, du merkst ja auch, wenn du so ein Spiel spielst, ob du da jetzt chancenlos bist oder ob du den Gegner fast schon ein bisschen auseinander nimmst, und wenn du ja in allen Belangen so klar überlegen bist, von Ballbesitz über Torschüsse, über fast nichts zulässt, dann hat es ja nicht nur was mit Glück zu tun, sondern das war dann schon klar, auch nach den 2-3 richtig guten Testspielen, dass das in eine richtig gute Richtung geht. Aber auf der anderen Seite sind ja alles trotzdem Profis. Da spricht jetzt ja keiner nach dem ersten Spieltag vom Aufstieg. So, also, dass es unser Ziel ist, ist schon klar. Und dass es ein Sieg war mit 3 Punkten, weißt du ja nicht viel in der Saison. So, das heißt, ist gut, aber es ist auch ein bisschen, auch ein bisschen schön dann zu schauen, okay, wie können wir das halten von Woche zu Woche. Und das war eher so die Aufgabe für uns, jetzt die Spiele immer zu schauen, wie kriegen wir die Leistungen einfach so konstant gegen die unterschiedlichen Gegner immer wieder auf den Platz, weil wenn wir das schaffen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auch die Spiele gewinnen. Und das war bisher schon sehr beeindruckend, weil wir wenn man es jetzt statistisch anschaut, also Expected Points und in allen Dingen, ja, das einfach fantastisch gemacht haben und eigentlich jedes Spiel so überlegen waren, dass es fast unmöglich war, das nicht zu gewinnen, muss man sagen. So, und das ist halt sehr schön zu sehen, dass da jetzt nichts irgendwie ermogelt und ergaunert wurde, sondern dass wir einfach mit einer wahnsinnigen Intensität spielen, wo jetzt jeder Gegner sehr viel Probleme hatte. Und uns da jetzt eine Stellung erarbeitet haben, die sehr komfortabel ist, mit einem Spiel weniger Tabellenführer zu sein, ungeschlagen. Ist super schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bringt es halt auch jetzt für unser Zielaufstieg jetzt noch nicht so viel, weil das alleine ist halt ein guter Schritt, aber ja, da ist noch weiter Weg zur Ziellinie. Und deswegen, wie nach dem ersten Spiel, auch jetzt nach dem nächsten Spiel, geht es immer zu gucken, wie können wir die beste Strategie, die beste Frische und taktische Ausrichtung fürs nächste Spiel finden und das dann mit der maximalen Intensität auch in die Umsetzung bringen.
Maximale Intensität, viel Pressing, also intensives Spiel geht ja auch auf die Kondition bzw. Kraft. Habt ihr verhältnismäßig einen großen Kader oder eher einen kleinen Kader? Und wenn, was von beiden ist das ein Vorteil oder Nachteil für eben diese Art Fußball, den du spielen lassen möchtest?
Ja, wir haben also mit plus minus Jugendspielern 21, 22, 23 Feldspieler, ja. Und das ist okay. Und wenn alle gesund sind, ist es völlig entspannt. So, und wenn wir jetzt die, wir haben ja immer so ein paar englische Wochen, es gibt oft den Freitag-Montag-Rhythmus in der zweiten Liga bei uns. Das ist schon da manchmal knackig, wenn du Freitag, Montag, Freitag spielst, muss man dann schauen. Also dann wäre es schon gut, wenn nicht so viele verletzt sind. Aber ich nutze auch die Wechselmöglichkeiten aus, größtenteils. Also ich wechsle meistens schon 4-5 Mal, wenn es das Resultat erlaubt und auch die Leistungen irgendwie das rechtfertigen, dann nutze ich das schon, dass wir einfach die Intensität hochhalten können und auch ein bisschen die Belastung verteilen, gerade bei den Wochen. Das ist schon wichtig. Und ja, mit der Kadergröße, glaube ich, kommen wir gut hin. Aber da bist du immer ein bisschen abhängig von Umständen wie Krankheit und Verletzung. Das kannst du schlecht planen. Du kannst ja mit 16 super durchkommen. Theoretisch, wenn nichts passiert. Du kannst aber sein, du hast 24 und hast halt 3 Kreuzbandrisse und 5 Knöchelverletzungen. Dann, ja. Deswegen schauen wir mal.
Konntest du dir dein Trainerteam zusammenstellen, in Anführungszeichen, also welche mitnehmen, Co-Trainer, oder wurden die jetzt zur Seite gestellt, oder wie war das, oder ist das bei
Ihnen? Ich habe einen Co-Trainer aus meiner Leipziger Zeit mit dazugenommen, ein Co-Trainer von hier, und dann haben wir gemeinsam die Analystenstelle noch besetzt, mit jemandem von hier, Torwarttrainer war schon da, Athletiktrainer haben wir auch gemeinsam neu besetzt, weil der alte auch den Verein verlassen hat. Und sonst war eigentlich alles schon auch da, wie es gewesen ist, und passt sehr gut bisher.
Wie würden deine Co-Trainer dich beschreiben an der Seitenlinie? Würden sie sagen, ja, du bist eher so ein ruhiger, dem ist nichts aus der Ruhe zu bringen, oder eher, oh, der rennt hin und her und macht und tut? Wie würden sie dich beschreiben?
Also, ohne jemanden zu fragen jetzt, von denjenigen würde ich behaupten, eher erst aus.
Ja, eher so ruhig, ruhiger Pool und nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Siehst du dich auch so, oder würdest du dich eher anders beschreiben, oder würdest du dich vielleicht auch anders, lieber anders sehen, oder würdest du lieber auch so ein bisschen mehr aus dir rauskommen können in bestimmten Situationen, oder?
Nee, ich sehe meine Traineraufgabe eher darin, dass ich die Verantwortung habe, den Überblick zu behalten, eher die Ruhe zu bewahren, weil ich ja, die Traineraufgabe darin sehe, zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, zu coachen, und dafür brauchst du ja eine gewisse Klarheit. So, und wenn man jetzt sich seinen Emotionen voll hingibt und quasi jegliche Kontrolle da verliert, kann es auch sein, dass manche Leute es irgendwie toll finden, wenn jemand ausrastet, aber ich sehe es nicht so sinnvoll, meine persönliche Meinung, sondern ich versuche eher schon auch lautstark, sachlich, fachlich zu coachen, zu unterstützen. Da kann ich schon ziemlich laut sein, aber Lautstärke, damit eben jemand auch hört es im Stadion von den Jungs auf dem Platz. Und sonst, ja, kann es schon mal sein, dass ich Schiedsrichter frage, ob die Regel noch so ist, wie ich es verstanden habe. Aber ja, ich glaube, von einer gelben Karte oder von irgendwelchen emotionalen Entgleisungen bin ich recht, recht weit weg.
Wie viele gelbe Karten hast du als Trainer schon kassiert?
Vielleicht in der U17 eine bekommen, glaube ich. Ja. Also ich wüsste nicht, dass ich schon mal eine gelbe Karte bekomme.
Ja, das ist aber vorbildlich. Ja.
Ja, ist ja auch eine Idee. Also wenn ich selber, ja, für mich ist es ja so, dass in unserer Spielweise, da geht es ja oft darum, dass wir einfach schneller sind im Entscheiden, dass wir einfach fokussiert sind auf die Aufgaben. Und alles drumherum, Zuschauer, Schiedsrichter, Gegenspieler, sind ja alles Formen der Ablenkung, ob man das wissen will oder nicht, aber es ist halt so. Mit allem, was ich mich beschäftige, was nicht mit meiner direkten Positions- und Spielaufgabe und Aufmerksamkeit zu tun hat, nimmt ja irgendwo Energie und Aufmerksamkeit. Und wenn ich das irgendwie als Ideal hinsetze, dann wäre es denkbar ungünstig, wenn ich der Erste bin, der jedes Mal über das Wetter, über den Schiri, über die Fans, über den Gegner irgendwie da sich auslässt, sondern ist schon auch wichtig, dass ich gucke, dass ich das, was ich von anderen möchte, auch zumindest halbwegs gut selbst umsetzen kann.
Welche Regel, Fußballregel, die aktuell da ist, vielleicht auch in der Umsetzung von Schiedsrichtern, nervt dich am meisten? Also ich spiele jetzt auf Sachen an wie VAR oder Handelfmeter oder solche Dinge. Gibt es da Dinge, die dich trotz deiner ruhigen Art doch immer wieder oder ab und zu ziemlich nerven werden im Spiel?
Naja, wir haben kein VAR, das ist erstmal schon mal Also je nachdem. Es ist erstmal gut, wenn Regeln, erstmal egal wie die Regeln sind, dass sie einheitlich umgesetzt werden. Das ist schon mal wichtig. Weil wenn es für alles selbe ist, dann gibt es schon mal wenig Diskussion. Ja. Und dann ist es so, wenn mir dabei in die Hand geschossen wird, ist ein Elfmeter. Wenn ich dir an die Hand schieße, auch ein Elfmeter. Ja. Kann ich damit gut leben. Ich hätte manchmal gern einen Video Assistant jetzt, weil wir jetzt auch schon mal, ich würde mal sagen, 2, 3 Elfmeter nicht bekommen haben, die klar welche waren. Wir haben aber auch einen bekommen, der absolut keiner war. Also es gleicht sich ein bisschen aus, aber das ist auch, ja, könnte man besser machen, finde ich. Ich finde sonst, ja, wie gesagt, wenn die Regeln so für alle gleich sind, auch mit der Zeit, die der Torwart jetzt in die Ball in der Hand haben darf, das ist eher was, was ich begrüße, weil wir haben natürlich mit das höchste Spieltempo und dann ist halt schon so, dass Gegner oft auch versuchen, gerade wenn die hoch gepresst werden, dass der Torwart dann mal länger Ball in der Hand hat. Das geht da jetzt nicht mehr, deswegen finde ich das gut, weil das auch das Spiel ein bisschen schneller macht. Ich weiß nicht, bei uns ist es jetzt so, dass die Balljungs die Bälle nicht mehr zuwerfen dürfen. Das ist eigentlich völlig ungeeignet oder auch im Sinne des Spieltempos nicht so gut. Der Spieler muss den Ball selber holen. Das heißt, du hast eine massive Benachteiligung, wenn du den schnellen Einwurf ausführen willst, weil ist davon abhängig, wo der Ball gerade liegt.
Aus welchen Gründen darf man das nicht mehr bei euch?
Weiß ich auch nicht. Es war so, dass wir eigentlich auch ein Schiedsrichter-Briefing haben, wie in jeder Liga. Da gab es einen Termin, da kam niemand. Dann gab es nochmal einen Termin, da kam auch niemand. Wenn es Soccer fährt.
Okay.
Kann ich es auch nicht nachfragen.
Okay.
Ich hatte nur mal eine Situation, ein Stürmer von uns wurde halt gezogen. Das wäre dann quasi vom Strafraum in die Strafraum gewesen. Also entweder, wenn man es pfeift, ist entweder rot und Freistoß oder gelb und Elfmeter. Wurde gar nichts gepfiffen. Und ich habe es mir einfach nochmal erklären lassen. Ich wollte es einfach verstehen, weil ich ja der Auffassung war, es war faul. Ich habe halt mir schon gedacht, wenn egal wo das auf Platz passiert, wird es gepfiffen, weil nur nicht da, weil es dann halt gravierende Auswirkungen. Und da wurde mir dann erklärt, dass halt nur 2 Sekunden gezogen wurde und das wäre dann zu kurz. Und das ist dann für mich nicht so schön, weil ich dann schon auch danach also nochmal das besprochen kurz. Ich sage, du, aber wenn das so ist, dann könnte ich meinen Spielern ja sagen, dass sie immer 2 Sekunden ziehen dürfen und es wäre immer gerecht, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Weißt du? Ich kann da mit solchen Erklärungen nicht so viel anfangen. Das stimmt einfach nicht. So, ja. Das ist jetzt, was mir eingefallen ist, was mich wirklich ein bisschen irritiert hat mit dieser Zeit, die da genannt wurde. Wäre mir jetzt auch neu, dass das so ist, dass es da irgendeine Zeitbegrenzung gibt. Aber gut, ist dann so, wie es ist. Das ist dann eher aber auch der Ärger, dass ich überhaupt dann darauf nochmal eingegangen bin, weil in der Regel ich das eigentlich gut, wie schon gesagt, eigentlich gut lassen kann und mich gar nicht damit beschäftige. Genau, aber irgendein Teil mir wollte es verstehen.
Wahrscheinlich einreise.
Und dann bin ich nicht schlauer geworden. Aber gut, so war es. Gab keinen Elfmeter und trotzdem gewonnen. Dann ist auch egal.
Was war bisher dein schönster Moment als Trainer? Dein schönstes Spiel, Ergebnis, sonst Moment rundherum, an das du dich erinnerst?
Es gab ein paar coole Spiele. Also ich erinnere mich an das erste Heimspiel mit der U17 von RB Leipzig Jahrgang 2006. Das waren so die Winners Osave, der auch bei der WM dabei war, der Jahrgang. Zu Hause gegen Bremen. Haben wir, glaube ich, nach 14 Minuten 3-0 geführt, haben, glaube ich, 6-2 gewonnen. Das war einfach es war einfach wunderschön anzuschauen. Das war wirklich wie aus einem Guss. Ähnlich auch mit der U19 fand ich, wir hatten ganz tolle Spiele zum Schluss in der Sonderspielrunde. Aber ich glaube, das war gegen HSV zu Hause 5-0. Ja. In Stuttgart auch zur Halbzeit 3-0 geführt, wo wirklich einfach so Spiele, wo einfach fast alles funktioniert. Ja. Und das war ähnlich so jetzt auch bei unserem ersten Heimspiel mit dem 5-1 gegen Willem II, wo du auch eigentlich noch höher gewinnen kannst, was schon unheimlich ist dann, wenn man dann sieht. Ja, das macht mir eigentlich am meisten Freude, wenn der Unterhaltungsfaktor müssen dann gar nicht, wenn die Tore nicht fallen, aber du hast trotzdem die Art des Spiels, wenn der Unterhaltungsfaktor mit der Kreativität, mit so einer gewissen Dynamik da ist, dann merke ich, das macht mir jetzt sehr viel Spaß, dann auch das Spiel selber bei einem nachher nochmal anzuschauen. Da bin ich ein bisschen aus der Verantwortung, da muss ich dann nicht so auch im Tun noch sein, sondern kann ich es auch easen. Das ist schon das, was mir Freude bereitet hat.
Und im anderen Gegenteil, Dinge, die die bitter waren oder die Niederlagen, die bitter waren, Momente, die aber natürlich auch zum Trainerdasein im Fußball dazugehören, sind da auch Dinge einfach krank geblieben, weil die so, ja, einschneidend waren vielleicht.
Naja, also als Nachwuchstrainer bei RB Leipzig verliert man nicht so viel. Da gab es schon auch Niederlagen, aber da weiß ich, da glaube ich, jeder Nachwuchstrainer einen Schnitt von über 2 würde ich mal schätzen. Deswegen spielt man da meistens oben mit. Wobei, ich habe die U19 damals im Winter übernommen und da war schon nicht so viel Luft zum Abstiegsplatz. Und ich weiß, das erste Spiel war bei Viktoria Berlin, ziemlich kühl auf einem sehr kleinen Kunstrasen, haben wir 3-2 verloren. Da haben dann schon der eine oder andere ein bisschen geschwitzt. Da erinnere ich mich noch dran. Wir hatten dann, glaube ich, nur noch 4 oder 6 Punkte auf dem Abstiegsplatz. Waren aber danach eine ganze Reihe, das 16, 17 Spiele umgeschlagen. Aber das war schon, da war ein bisschen Spannung drauf. Ansonsten, ja, gab es Niederlagen immer, ja, ist nicht so schön, weil natürlich wie jeder, ja, auf dem Platz und daneben angetreten wird, um zu gewinnen. Da war es schon schade. Ich erinnere mich dann, in M hatten wir auch die ersten Spiele echt tolle Spiele gemacht, aber einfach viel liegen lassen. Da waren Statistiken echt richtig gut auch in Rausspielen von Torschancen, in Abschlüssen, in Expected Goals und konnten es aber nicht so in die Ergebnisse bringen. Also wir waren trotzdem dann zwischenzeitlich Dritter und Vierter, Fünfter, Siebter, mal Achter, also meistens unter die Top 8. Und was auch für den Kaderwert von, glaube ich, 15, da einfach trotzdem sehr gut war, weil wir halt massiv überperformt haben. Aber es wäre, glaube ich, noch viel mehr drin gewesen. Das war dann schon ein bisschen schade, wenn man so den Eindruck hat, du treibst ja nicht sehr viel Aufwand, also vor allem die Mannschaft natürlich. Und du kriegst nicht so richtig das Resultat dafür, was du vielleicht hättest bekommen können. Aber gut, das ist ja alles für was gut.
Wenn du, ja, du bist jetzt in, klar, du bist jetzt in Den Haag, wirst dein Weg jetzt da erstmal gehen, aber wenn ich jetzt Wunschspiel spielen könnte und ich könnte dir einen x-beliebigen, nach deinen Wünschen Verein einen Vertrag, unterzeichneten Vertrag hinlegen, da wo du ab nächsten Sommer Trainer werden könntest. Welchen Verein würdest du dir da auswählen? Welchen Profiverein?
Gute Frage. Ehrlicherweise fühle ich mich hier gerade sehr wohl. Es gibt natürlich, kommen da jetzt viele Fantasien von großen Clubs, vielleicht schönes Wetter ist und international gespielt wird.
Barcelona, Madrid, Mailand, Paris.
Da gibt es viele, viele Namen, aber ich glaube, dass bisher, wie ich es bisher gehandhabt habe, egal ob ich U12-Trainer war oder Profitrainer oder Co-Trainer oder Cheftrainer, als ich immer geschaut habe, was kann ich jetzt hier erstmal beitragen, die Aufgabe möglichst gut zu bewältigen, um einfach mich auch da, ja, hinzugeben, einzuleben und zu gestalten. Das hat eigentlich immer am meisten Sinn gemacht. Und alles andere kommt, glaube ich, von alleine. Aber ja, wenn es das gäbe, theoretisch, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du und ich da schon einen sehr wahrscheinlich prominenten, spannenden Verein finden würden, der da ja interessant wäre für mich, absolut. Aber das darf sich gern alles in der Realität zeigen, auch wenn es nicht einfach ist und wenn da viele sich drum bemühen. Ja. Gebe ich mein Bestes tagtäglich, um mit Freude und Begeisterung meiner Tätigkeit einfach gut nachzukommen. Und dann schauen wir mal, ob es sein soll oder nicht.
Finde ich eine gute Einstellung, finde ich gut. Bist du ein Mensch, der plant, also ich möchte in 10 Jahren das und das erreicht haben, oder bist du mehr ein Mensch, der sagt, ich nehme jeden Tag neu in Angriff und mal sehen, was der Tag bringt?
Naja, in dem Metier ist es aus meiner Sicht, ist meine persönliche Meinung, nicht so sinnvoll, Dinge zu planen, die ich nicht beeinflussen kann. Solange ich keine Doppelfunktion habe als Sportdirektor und Trainer, kann ich mir selber nicht einen Vertrag geben. Das heißt, ich bin davon abhängig, dass andere meine Arbeit, vielleicht auch meine Persönlichkeit, was auch immer, in irgendeiner Form evaluieren und dann entscheiden, ist das für uns ein interessanter Trainer oder nicht. Und das ist dann die Aufgabe derer. Und ich widme mich eher dann dem, was ich beeinflussen kann. Das ist jetzt, wie heute auch, morgens aufstehen, dann machen wir eine Analyse vom Wochenende, plans Training mit der Mannschaft oder sprechst Training mit der Mannschaft, geplant ist es dann schon, gehen auf den Platz, schauen, dass wir einfach ja, gut in unseren Prinzipien mit der Intensität und auch einer gewissen Freude trainieren. Dann gab es noch ein, zwei Sitzungen danach. Dann essen wir was, dann gibt es noch eine Session im Kraftraum. Dann haben wir noch ein, zwei Termine und dann ja, versuchen wir einfach die Dinge inhaltlich so gut abzuarbeiten, Tag für Tag, wie wir es eben machen können und einen guten Umgang miteinander haben. Und dann als Mannschaft, als Gruppe, mit dem Staff auch unser Ziel zu verfolgen. Das ist das, was ich eigentlich aktuell mache. Und alles, was dann drumherum passiert, das sind so viele Möglichkeiten, die es gibt im Sport. Da können ja, Transfers in alle Richtungen passieren. Da können Vereine pleite gehen, Vereine verkauft werden. Da gibt es noch höhere Instanzen wie irgendwelche Pandemien oder irgendwelche Dinge. Das haben wir alles gar nicht im Blick. Das können wir gar nicht alles beeinflussen. Deswegen, ich konzentriere mich darauf, was mir Freude macht, wozu ich hier bin. Mach das bestmöglich. Und dann gibt es irgendein Resultat. Und dann schauen wir mal, zu was das führt.
Eine letzte, vielleicht gemeine Frage habe ich noch. Du hast gerade das Stichwort Transfer gesagt. Wieder ein bisschen Wunschdenken und so weiter, aber nämlich trotzdem Wunder, wenn du dir einen Spieler wünschen könntest für deinen jetzigen Verein bei der Nacht, den du holen könntest, vielleicht einen Spieler aus Leipzig-Zeiten oder sonst Zeiten, den du trainiert hast. Welchen Spieler würdest du dir wünschen, dass der...
Ich habe ja einen Ausführer, egal welchen.
So ist es, genau.
Fede Valverde.
Ah, und warum?
Kann überall spielen. Dynamik, unfassbar, Energie, Mentalität. Ja, ist einfach ein super Allrounder. Ich mag den Spieler sehr. Ich kenne ihn zwar nicht, aber...
So vom Sehen her.
Er gibst jetzt. Ein paar vergern sich in den Flieger setzen und...
Herkommt.
Kann sich aussuchen, was spielt.
Das ist doch mal ein Angebot.
Ja.
Robin, vielen, vielen Dank, dass du dir den Spaß mitgemacht hast bei Sportsfreunde. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern über dich, über deinen beruflichen Werdegang. Und ich wünsche dir persönlich und beruflich alles, alles Gute. Toi, 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 dass das weiter so gut läuft mit danach, mit deiner Mannschaft. Und vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Sehr, sehr gern. Ich bedanke mich. Mirko, hat Spaß gemacht.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.